Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Jeske. Sie hören ERF Das Gespräch. Mein Gesprächspartner heute ist Pfarrer Gerold Vorländer. Gerold, du arbeitest bei der Berliner Stadtmission. Sag mal so in drei Sätzen. Umreiß mal kurz deine Arbeit. Was machst du hier, dass wir dich mal so ein klein bisschen kennenlernen können?
Ja, ich bin in der Tat heute genau 10 Jahre bei der Berliner Stadtmission, bin hier verantwortlich für den Dienstbereich Mission, also Dienstbereichsleitung. Dienstbereich Mission heißt 20 Gemeinden in Berlin, Stadtmissionsgemeinden, sehr unterschiedlich und die halt zu fördern, dass sie ihrem missionalen Auftrag nachkommen, dass sie wirklich Menschen begegnen. Das ist mein Kernthema, mein Herz- und Seelenthema. Und darüber hinaus gehöre ich insgesamt zum Leitungsteam. Das heißt also, es geht um die Unternehmensentwicklung der Berliner Stadtmission. Und mein besonderer Anteil daran ist dann eben die Entwicklung der spirituellen, geistlichen, missionalen, christlichen Dimension in allen Arbeitsfeldern. Also Seelsorge in Seniorenhäusern, Andachten in der Kältehilfe und sowas alles.
Und ich vermute mal, da forscht man hier und da auch mal nach alten spirituellen Wurzeln. Du hast es jedenfalls getan, als du 2004 auf eine schottische Insel, dessen Namen ich jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen würde, gereist bist. Sag mal, wie heißt diese Insel und was hast du dort gemacht?
Ja, die heißt Iona, wenn man es Englisch ausspricht. Ursprünglich auf Keltisch, also auf Gälisch Ioan. Ja, ich war da mit einer Gemeindereise. Ich hatte damals einen Vikar, der das organisiert hat, der Mitglied dieser internationalen Kommunität ist. Und frühe keltische Theologie sagte mir eigentlich nichts. Ich kannte aber Iona, die Kommunität von Vorträgen beim Kirchentag und so, wo ich immer schon gedacht habe, boah, die denken ja ganz anders, als ich es in der klassischen protestantischen Theologie gelernt habe. Und als wir jetzt da vor Ort waren und die Gemeinschaft erlebt haben, die Schwerpunkte, die die gesetzt haben, hat mich das wirklich gepackt und ich habe in der Woche da schon relativ viel Zeit in deren Bibliothek verbracht und mir dann verschiedene Bücher besorgt, um einfach selbst rauszukriegen. Das war aber auch so die Zeit, in den 90er Jahren hat man eigentlich in England oder Großbritannien erst angefangen, das richtig zu erforschen. Wie war das eigentlich in der vorchristlichen Zeit und was können wir heute in der zunehmend nachchristlichen Zeit davon lernen.
Was hat dich denn so vielleicht mal, um mal eine Sache mal rauszugreifen, wir kommen dann noch auf verschiedene andere Aspekte zu sprechen, was hat dich besonders begeistert, wo war der erste große Aha-Effekt für dich, als du mehr über diese keltische Spiritualität erfahren hast?
Der erste große Aha-Effekt war dieses konsequent ganzheitliche Denken. Das keltische Kreuz ist ja bekannt, das Kreuz mit dem Kreis um den Schnittpunkt. Also
was dann auf vielen Gipfeln oder Anhöhen steht,
genau.
Meistens aus Stein gehauen. Ne?
Ja, genau. Oder wenn man in Edinburgh ist auf dem Friedhof, das ist wirklich der alte Friedhof, das ist eine gigantische Ausstellung, könnte man fast sagen, von wunderschönen, individuell gestalteten Kreuzen. Auf denen auf der einen Seite häufig Jesusgeschichten eingraviert sind, auf der anderen Seite Natursymbole. Und diese Verknüpfung von, ich sag mal, Christologie mit Schöpfungsglaube, das Verständnis des Heiligen Geistes nicht nur als der irgendwie in der Kirche, in der frommen Gemeinde die besonderen Geistesgaben ausschüttet, sondern der alles, was lebt, leben lässt, der Ursprung aller menschlicher Gaben ist und so weiter. Also die Weite des Heiligen Geistes zu entdecken, fand ich unglaublich spannend und lohnend, weil ich immer schon gedacht habe, haben wir so ein bisschen eine Engführung.
Kannst du das mal für welche, die ich sag jetzt mal so den protestantischen Glauben nicht so mit der Muttermilch aufgesogen haben, so ein bisschen erklären? Welche Engführung meinst du?
Naja, aus guten Gründen hat Martin Luther in der Reformation zunächst mal entdeckt, welche Rolle Jesus spielt. Als Sohn Gottes, als Gott an unserer Seite, der stellvertretend für uns ja, die Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat und so weiter. Ne?
Also, und Luther war ja auch jemand, der sich sehr vorher mit dieser Frage geplagt hat, wie werde ich überhaupt von Gott angenommen? Wie geht das überhaupt? Wie gut muss ich selber sein, sozusagen?
Genau.
Und was für ein guter Christ muss ich eigentlich sein, damit ich dann Gott genüge? Ne? Mhm.
Dahinter steckte ein total angstbesetztes Gottesbild, was er halt, also Mittelalter, da wurde das ja jedenfalls von den meisten gefördert. Und für ihn war es die Riesenentdeckung, ich muss mich nicht bei Gott Liebkind machen. Also Jesus hat das alles schon erledigt für mich und ich kann jetzt einfach im Vertrauen auf Gott losleben. So, da spielte Gott Vater, als der Vater von Jesus, eine große Rolle. Schöpfung war weit weg, würde ich mal sagen. Also war einfach nicht so ein Thema, sondern wie so die Frage nach dem gnädigen Gott stand im Zentrum. Und der Heilige Geist wurde eigentlich, also sozusagen die, ja, kommt im Alten und Neuen Testament ja an vielen Stellen vor, aber in der theologischen Vorstellung wirkt der Heilige Geist in der Kirche durch die Dienste. Damals sagte man Ämter. Und auch innerhalb, also jetzt in der katholischen Kirche, in der Hierarchie. Im Grunde wurde der Heilige Geist schon in der alten Kirche komplett in die kirchliche Hierarchie eingesperrt, würde ich jetzt mal zugespitzt sagen.
Und man konnte, also ich sag mal, böse Zungen haben vielleicht auch mal schnell gesagt, naja, wenn jetzt der Heilige Geist mal wegbliebe, man würde es vielleicht nicht zwingend merken, so ein bisschen provokant gesagt.
Ja, und er ist vor allen Dingen dafür da, dass Christen richtig glauben. So. Dass die Wirkung Gottes in dieser Welt unendlich viel weiter ist, als das, was in den Christen passiert, war eigentlich kein Thema, weil man im christlichen Abendland unterwegs ist, unterwegs war. Was so heute ja überhaupt nicht mehr der Fall ist.
Mhm. Und da siehst du schon erste Parallelitäten eigentlich zu unserer Zeit heute, in der wir leben, wo Christen wieder eine Minderheit sind in Europa.
Genau.
Und der Zeit, in der damals erste Missionare aus Irland geschaut haben, wie können wir andere Menschen, in dem Fall Schottland, später dann auch den europäischen Kontinent, die von Jesus Christus nichts gehört haben, die nicht mal eine Ahnung davon haben, dass es da sowas wie Christentum geben könnte. Wie können wir die erreichen?
Genau. So, und jetzt nochmal, was mich von Anfang an begeistert hat und bis heute begeistert, ist, dass in deren Denke die verschiedenen Dimensionen nicht getrennt werden, nicht auseinanderfallen, sondern das Ganze im Grunde als eine permanente, große, dynamische Bewegung verstanden wird. Also auch Gott selbst nicht als so ein Klotz, sage ich mal, der unbewegte Beweger oder sowas, was man dann in der westlichen Theologie so gesagt hat. Und außerhalb der Kirche gibt's kein Heil, war so ein Schlüsselsatz von Augustin. Sondern die Vorstellung hatte, Gott ist in Christus durch den Heiligen Geist längst überall in der Welt unterwegs. Und unsere Aufgabe ist, dem auf die Spur zu kommen und dem nachzufolgen. Und dann gehören eben alle Dimensionen des Lebens dabei. Und man kann Wirkungen Gottes auch außerhalb der Kirche erstaunt feststellen, wie es in der Bibel an vielen Stellen gedacht wurde, aber in der Kirchengeschichte eigentlich verloren gegangen ist.
Und was hast du rausgefunden über diese frühen Missionare, die da aus Irland aufgebrochen sind? Was waren das für Menschen? Wie sind sie vor allem auch auf die Menschen ihrer Zeit zugegangen, die ihren Glauben nicht geteilt haben?
Ja, das ist total spannend, weil deren primärer Gedanke war nicht, wir müssen jetzt Heiden bekehren, sondern sie haben gesagt, und eben der Abt Columban der Ältere, genau, der auf Gälisch Kalonkilje heißt, der hat gesagt, also wir sind berufen zur Nachfolge Christi, und die intensivste Form der Nachfolge Christi ist es, die Heimat zu verlassen. Je weiter ich von zu Hause weg bin, umso näher bin ich bei Christus. Und so sind die losgezogen, also in der Regel losgesegelt, weil die Seewege waren viel üblicher als die Landwege, die waren super gefährlich. Da gab es auch keine römischen Straßen und sowas, wie wo früher die Römer herrschen. Also ins Segelboot gesetzt und dann zu einem bestimmten Ziel hin gesegelt, weil man da vielleicht schon irgendeinen keltischen Fürsten kannte. Oder auch Segel gesetzt und geschaut, wohin treibt uns der Wind. Und dort eine kleine Siedlung gebaut. Also er hat immer 12 Leute losgeschickt. In meinem Buch habe ich es erstmal auf 6 konzentriert, weil sich das dann leichter erzählen und nachvollziehen lässt. Aber eigentlich immer 12.
Fand ich auch sehr gnädig, muss ich sagen. Als ich am Anfang dein Buch aufgeschlagen hatte in der Vorbereitung auf unser Interview, habe ich ganz, ganz viele fremde Namen entdeckt und dachte mir, auweia, werde ich den Überblick behalten? Doch, ich kann sagen, man kann es. Wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, wie dein Buch heißt. Ja,
ja, genau. Und die haben im Grunde da dann so kleine, also Klöster haben das Kolonie des Himmels genannt, das ist ja ein Wort, was man so heute gar nicht mehr benutzen kann, oder Gleichnis des Paradieses, so mit der Vorstellung, Gott ist hier und wir versuchen miteinander also ansatzweise ein Stückchen Reich Gottes zu leben und damit Beziehung zu den Nachbarn, die das alles noch nicht kennen, aufzubauen.
Ich wollte da gerade mal nachhaken, wenn man natürlich aus heutiger Sicht an Kloster denkt, denkt man an so eine sehr abgeschlossene Gemeinschaft irgendwie aus dem Mittelalter, wo man kaum rein oder rauskam, vielleicht sehr exklusiv gelebt hat. Das war es aber nicht damals. Es war schon eine große Offenheit nach außen da mit Ausstrahlungskraft.
Ja, vor allen Dingen mit unglaublicher Beweglichkeit. Also es gab natürlich auch bei den keltischen Mönchen so Einsiedler, die auf irgendeinem Felssporn im Meer dann da alleine, also wirklich ja, eine Art von Märtyrertum der Einsamkeit gelebt haben. Das war auch hoch angesehen. Aber der Hauptstrom war, wir brechen auf mit dem Glauben, wir begegnen irgendwo anderen Leuten und wir begegnen in der Fremde Christus. Ja, so. Also es gibt ja heute auch viele Klöster oder also wenn man allein an Thésée denkt, die sind weltweit mit ihrer Versöhnungsarbeit unterwegs. Ich würde mal sagen, auf die wenigsten Klöster heutzutage trifft noch dieses Bild der Abgeschlossenheit. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, ja. Ja. Genau. Und ein Aspekt, den ich gern aus dem Buch, das du geschrieben hast, ich nenne jetzt mal den Titel, als die Mönche die Heimat verließen. Es ist, sage ich gleich mal vorneweg, nicht irgendwie ein staubtrocken theologisches Buch, sondern du hast das Ganze so ein bisschen in Romanform verpackt, erzählst eine Geschichte von diesen Mönchen, die da eben aufbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes zu neuen Ufern und was sie dort erleben, wie sie in Kontakt mit den Einheimischen kommen und dergleichen mehr. Du hast da eine Sache besonders aufgegriffen, ein Aspekt, den ich gerne mal rausstellen möchte, so dieses Miteinander auf der einen Seite zwischen Inkulturation und Abgrenzung, also diesem Ringen sozusagen, was ist jetzt genuin christlich, worauf können wir nicht verzichten und wo können wir problemlos auf den Druiden, der da im Dorf lebt oder auf den Häuptling, der in seiner, ich sag mal, vielleicht noch alten Religion verhaftet ist, zugehen und mit ihm gemeinsamen Weg suchen. Kannst du das noch mal so ein bisschen erläutern?
Wenn ich das, man muss immer dabei sagen, wenn wir das richtig rekonstruieren, denn das älteste Zeugnis darüber ist 100 Jahre, also schriftlich ist 100 Jahre später aufgeschrieben worden. Ne? So. Also deswegen immer so ein bisschen mit so einem kleinen Vorbehalt. Aber nach allem, was wir wissen, war der Gedanke nicht, wir müssen nach außen hin rote Linien ziehen, was noch erlaubt ist und was nicht. Es gab so ein paar Knackpunkte, das Osterdatum zum Beispiel, wo die partout nicht von abgerückt sind. Aber insgesamt eher, wie können wir in der Mitte fest sein, also an Christus fest sein, um dann sehr beweglich in der Welt uns bewegen zu können. Ich habe in dem Buch auch das vom heiligen Patrick, der ja 100 Jahre vorher Irland missioniert hatte, das Schutzschildgebet wiedergegeben, wo es ganz stark darum geht, im Alltag, in den 1000 Herausforderungen, in den Gefährdungen, den körperlichen und psychischen Gefährdungen, Gottes Beistand zu erleben, sehr konkret. So, also dieses wirklich in der Mitte gut geerdet, fest bei Gott angedockt sein und von daher nach außen hin sehr, sehr beweglich unterwegs sein zu können. Und das finde ich einfach unglaublich spannend, weil das ermöglichte zu schauen, was ist jetzt hier an diesem Ort dran? Mhm. Und was ist auch verständlich für die anderen? Ne? Also, wir haben häufig keltisch-heidnische Traditionen einfach uminterpretiert. Die haben die nicht verboten, sondern haben gesagt, wir als keltische Christen verstehen bestimmte Dinge anders. Also natürlich sind Quellen, sind Bäume, sind schöne Berge was Heiliges. Aber nicht, weil sie göttlich wären, sondern weil uns darin die Wirkkraft des dreieinigen Gottes begegnet.
Ein kleiner oder großer, aber feiner Unterschied, ja?
Genau. Also das heißt, also deine Frage war ja, wo knüpfen wir an, wo unterscheiden wir uns? Und ich beobachte, dass wir, also so bei Kirchen, sage ich mal heute, dass wir oft die Mitte verschweigen und versuchen, uns mit Nebensächlichkeiten anzubiedern. Mhm. Also vieles, was unter der Überschrift niederschwellig läuft, ist nicht ein genaues Hinhören, was können die Menschen verstehen vom Evangelium und auf welche Weise? Und was können wir mit ihnen zusammen neu entdecken? Sondern ist der Versuch, es möglichst reibungsarm zu vermitteln, wenn überhaupt. Was dazu führt, dass vieles einfach so langweilig geworden ist. Also jedenfalls für Außenstehende. Also ja, viele Gottesdienste sind langweilig, weil es so reibungsarm ist. Und die waren nicht reibungsarm unterwegs, aber sie haben immer versucht zu verstehen, wo ist die mögliche Verbindung.
Dass diese Mönche damals kein reibungsarmes Leben geführt haben, stellst du auch heraus, indem du über Zivilcourage sprichst. Sie haben etwas, hast du gesagt, riskiert, um Menschenleben zu retten, womöglich sogar dabei ihr eigenes Leben. Ich sage jetzt mal, ich beneide dich jetzt nicht um die Aufgabe, jetzt meine Frage zu beantworten, denn wie überträgt man so etwas, sage ich mal, ins Gesettelte, Abgesicherte mit Versicherungsschutz und Rentenversicherung und was nicht alles ausgestattete Europa des 21. Jahrhunderts?
Ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir uns nämlich nicht, also was unser was christliches Leben ausmachen kann, nicht an Sicherheiten ausrichten, sondern, und das tun wir als Berliner Stadtmission, dahin gehen, wo es weh tut. Und im Moment tut es in unserer Gesellschaft an so vielen Orten, in so vielen Kontexten richtig weh.
Ohne Frage.
Wegen sozialer Ungerechtigkeit, wegen Hass, wegen permanentem Schuldige abstempeln, wegen Zwietracht, die gesät wird. Es gibt so viele Orte, wo wir definitiv, wo keine Versicherung hilft und immer mehr Menschen merken, dass das alles ja nicht trägt. Dass es ja eine eingebildete Sicherheit ist, die gerade bröckelt.
Ja.
So, und jetzt in diese Situationen hineinzugehen und Frieden zu stiften, statt auch nochmal drauf zu hauen. Nachzufragen, was motiviert dich eigentlich, was trägt dich, wovor hast du Angst? Und dann mit der Zuversicht des Evangeliums in diese Situation hineinzugehen und nicht sozusagen in die Falle des Zeitgeistes zu tappen und eben auch alles schlecht zu machen oder immer irgendwelche Schuldigen zu suchen oder wer alles falsch macht. Das ist ja nun leider in christlichen Kreisen inzwischen auch relativ verbreitet. Und sich genau gegen diese Mechanismen zu stellen, finde ich, braucht Zivilcourage.
Und gleichzeitig verbindet sich damit, glaube ich, auch nochmal ein Gedanke, den du aufgreifst in deinem Buch. Das ist das, dass ich will es mal mit meinen Worten ausdrücken, nicht irgendwie als einer, der Jesus nachfolgt, in so ein Helfersyndrom verfalle. Mhm. Eigentlich, das ist das, ich glaube, du bezeichnest es mit Dienen und Empfangen in deinem Buch, ja, wo man ja oft so sagt, oh, draußen sind die Probleme, da sind die bedürftigen Menschen, da müssen wir hin, da müssen wir als Christen ja was tun. Und hinterher, sind wir mal ganz ehrlich, sind wir alle ausgebrannt und manche landen mit einem Burnout auf der Nase. Du siehst etwas anderes in dieser, in diesem keltischen Weg, den Christen da gegangen sind.
Ja, ich sehe darin, dass sie, eben weil sie nicht so schwarz-weiß drinnen draußen, wir sind die Guten, die anderen sind die bösen Heiden.
Oder wir sind die, die helfen können und die anderen sind die Hilfsbedürftigen.
Genau, das hängt ja dann damit zusammen, weil wir sind die Guten und so, die sind die Bedürftigen, genau. Mhm. Was ja auch die anderen im Grunde demütigt.
Ja.
Ja, so. Sondern sie haben immer auch geschaut, welche Ressourcen, welche Stärken, welche Kompetenzen sind bei den anderen da, die auf keinen Fall untergehen dürfen, weil auch die sind Schöpfungsgaben Gottes. Der Schöpfergeist hat ihnen diese Gaben gegeben. Also es gab ja einer, der nochmal zum Heiligen Geist, weil man die Vorstellung hatte in der Westkirche, also römische und evangelische, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, musste alles, was nicht erklärbar war, außerhalb der Kirche verteufelt werden.
Prominentestes Beispiel, Hexenverbrennung
genau,
und dergleichen
exakt
mehr.
Diese Geist vergessen, dass man nicht sich vorstellen konnte, dass Gott in der Welt, Gottes Geist in der Welt Früchte schafft, hat genau dazu geführt, in der Ostkirche, also der orthodoxen Kirche zum Beispiel, die auch ein ganz weites Verständnis vom Heiligen Geist haben, vom Schöpfergeist, hat es nie Hexenverbrennung gegeben. Also da ist wirklich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der theologischen Vorstellung, ist Gott an die Kirche gebunden, oder wirkt er weit? So, und wenn ich die Vorstellung habe, Gottes Geist wirkt auch in einem Menschen, der Gott vielleicht noch gar nicht kennt, entsteht natürlich eine andere Offenheit für Begegnungen auf Augenhöhe. Weil ich bin ja immer unterwegs, Christus im Anderen zu entdecken. Hm. Und das ermöglicht dann eben auch besondere Gaben, Kompetenzen bei Leuten zu entdecken, die von sich jetzt heute sagen würden, ich bin kein Christ. Sie sind dadurch auch noch nicht automatisch Christen, ne? Nicht, dass ich da missverstanden werde. Mhm. Aber sie können unglaublich hilfreich sein. Also beispielsweise so eine Gemeindegründung, so eine Fresh Ex-Gemeindegründung in Köln, die Beimeister, die haben in ihr Kernteam, wenn ich das richtig weiß, einen Grafikdesigner reingeholt, der einfach deren Einsatz für Köln-Mülheim, für den Stadtteil so spannend fand, dass sie gesagt hat, wenn ich euch da unterstützen kann und ich darf, dann helfe ich euch dabei. Und wir haben gesagt, herzlich willkommen. Und spannend war, dass ausgerechnet der oft die entscheidenden Schlüsselfragen zur grundsätzlichen Richtung gestellt hat. Nach dem Motto, eigentlich wollt ihr doch das und das, wenn ich euch richtig verstanden habe. Warum tut ihr es dann nicht?
Hm. Ja, es ist manchmal spannend, demütigend, aber bringt Positives als Ergebnis hervor, wenn man sich wirklich auch den ehrlichen Fragen stellt, nicht? Die manchmal Leute mit einem anderen Blickwinkel haben. Mhm. Ja. Mhm. Etwas, was auch noch zum Kern, so wie ich es verstanden habe, was ich auch über keltische Spiritualität weiß oder den Weg, wie man Christsein gelebt hat, ist ja die christliche Bildungsarbeit auch. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, man begegnet sich quasi mit dem Andersglaubenden auf Augenhöhe. Man begegnet sich aber auch, indem man ja ein Stück weit Bildung austauscht, die sicherlich zur damaligen Zeit die biblischen Schriften, so man sie denn hatte, im Mittelpunkt hatte, aber doch auch ein sehr, heute würde man, aus heutiger Sicht würde man sagen, fortschrittliches Bildungsideal eigentlich auch verfolgt hat. Mhm. Kannst du da noch so ein bisschen was zu erzählen? Wie lief das ganz praktisch ab damals, wenn da so eine Gruppe von Mönchen an einen neuen Ort kam, beispielsweise in Schottland, und dort ihr Himmelreich, ich finde das Wort so schön, aufbauten. Bildung, wie ging das vonstatten?
Zunächst mal spielte das Abschreiben von Heiligen Schriften eine zentrale Rolle. Es gab also immer ein paar, in jedem Team wahrscheinlich ein paar Schreiber, die wiederum dann biblische Schriften kopiert haben. Und dann hat man versucht, für die Kinder aus der Nachbarschaft so eine kleine Schule aufzubauen, wo die Lesen und Schreiben gelernt haben, Mathematik wahrscheinlich auch. Und das natürlich anhand der Bibel oder anhand von einzelnen biblischen Schriften.
Weil es auch schlicht die Schriften waren, die man hatte. Ich glaube, sehr genau. Viel anderes stand gar nicht zur Verfügung. Denn ich sag mal, das war schon ein relatives Monopol, was man hatte da. Ne?
Ja, zumal eben die keltische Kultur eine rein mündliche Kultur war. Da gab es überhaupt gar keine Schrift. Also halt dann mit den Römern zusammen hat man ein bisschen Latein, aber eigentlich war das eine rein mündliche Kultur. Und das war verbunden damit, auch Formen des christlichen Lebens zu vermitteln. Also Gebete, Segensworte zu vermitteln, auswendig zu lernen und so. Um ja nicht nur auf der Begegnungsebene, sondern eben auch auf der kognitiven Ebene eine Grundlage zu schaffen für den neuen Glauben, wie es dann damals hieß. Und das war für manche natürlich total abzulehnen, weil die Kelten eine rein mündliche und keine Schriftkultur, aber andere fanden das wahrscheinlich, dass ihnen das kulturell einfach weiterhilft, auch aus einer Zersplitterung rauszukommen.
Was meinst du mit Zersplitterung?
Naja, also insgesamt, das war eins der politischen Probleme der Kelten schon gegen die Römer, dass die unglaublich tolle Kämpfer waren in kleinen Trupps, aber die haben nie mal eine größere Einheit gebildet. Deswegen haben die immer verloren. Die haben 1000 Schlachten gewonnen und keinen einzigen Krieg. Und das ging noch bis weit ins Mittelalter so. Leider danach, das hat dann letztlich die Christianisierung auch nicht echt überwinden können. Aber trotzdem so, es gibt etwas, was uns verbindet, das sind die mündlichen Traditionen und so weiter, aber es sind eben jetzt auch neue geistliche Formen, die irgendwie anders sind und mehr Frieden reinbringen. Und das hat offenbar doch eine Wirkung gehabt und es war jedenfalls ganz klar das Ziel, wo auch immer ein neues Kloster gegründet wird, gehört dazu mindestens eine Schreibstube im Idealfall, aber auch wirklich eine Schule, eine Ausbildungsstelle, könnte man sagen. Ne? Und so ist das ja dann weitergegangen. St. Gallen ist ja eine Klostergründung von Irland aus. Ne?
Erstaunlich. Weißt du zufällig, wie die Mönche, auf welchem Weg die da hingekommen sind? Ich hatte das auch gefunden in deinem Buch und war dann doch etwas überrascht, muss ich sagen. Weil ich bin immer davon ausgegangen, von Schottland ging es dann nach Germanien rein und St. Gallen war noch da ein bisschen arg südlich, oder bin ich da jetzt?
Das ging aber dann durch Gallien, also es war dann eher von Lindisfarne aus, also einem anderen von diesen ursprünglichen Klostern, die sind dann durch Gallien praktisch so diagonal durch Mitteleuropa dann am Alpenrand gelandet und ja nachher auch noch auf der Alpensüdseite gewesen.
Alles klar, okay.
Ja, das ist ein bisschen so gewesen, ich sag mal, wie Paulus bei der zweiten Missionsreise. Wir ziehen los, gucken, wo geht eine Tür auf, wo geht eine Tür zu. Wenn eine Tür zugeht, ziehen wir weiter. Weil das ist dann ein Signal des Heiligen Geistes. Wenn eine Tür aufgeht, heißt es, okay, jetzt bleiben wir hier. Weil, dass die Tür aufgeht, ist ein Signal des Heiligen Geistes. So ist ja Paulus letztendlich in Philippi gelandet. Und ein bisschen diese Philosophie hatten sie, also ganz stark so eine Pilgerphilosophie, keine strategische Eroberungsplan, sondern wir pilgern los, um Christus zu begegnen und schauen, wo wir dann landen.
Und das war offensichtlich erfolgreich. Kann man das eigentlich aus heutiger Sicht so ein bisschen, ja, ich sag mal, quantifizieren, wie weit das eigentlich ausstreute in die Kultur der damaligen Zeit, wie prägend das tatsächlich wurde, diese neue Kultur, die auch dass der christliche Glaube da mit sich brachte?
Naja, man kann jedenfalls feststellen, dass im gesamten mitteleuropäischen Raum entsprechende Spuren auch heute noch zu finden sind. Und darüber hinaus kann man es wahrscheinlich nicht genau quantifizieren. Es ist ja, muss man sagen, im Grunde die zweite Welle der Mission Mitteleuropas gewesen. Es kam ja schon mal von Rom aus, Jahrhunderte vorher, noch unter römischem Herrschaftsbereich. Die waren jetzt auch, davon gibt es auch jede Menge Spuren. Das ist aber dann alles durch die Völkerwanderung im Grunde komplett ruiniert worden. Bei den Kelten war es, keltischen Christen war es dann eben nachher so, dass die Wikinger, die kamen dann im 8. Jahrhundert und haben in Schottland und Irland da alles platt gemacht. Mhm. Und dann auch, muss man leider sagen, die römisch-katholische Kirche, die dieses Freigeistige nicht dulden wollte. Mhm. Und Stück für Stück die keltische Kirche gleichgeschaltet hat. Der erste Schritt war dann die Synode von Whitby 664. Da ging es dann so um diesen, wann feiern wir Ostern? Nach dem einen Kalender oder nach dem anderen Kalender? Und ging letztlich bis ins 12. Jahrhundert rein, wo dann auch Irland erobert wurde von den Normannen, also jetzt sozusagen mit den katholisch geprägten Engländern. Und dann wurde das Stück für Stück wirklich beseitigt. Und in das, vielleicht ist es nicht ganz fair, aber ich würde schon sagen, in das kirchliche Korsett Roms eingepresst. Und wiederentdeckt hat man es erst im 20. Jahrhundert.
Wiederentdeckt in welchem Sinne? Wissenschaftlich oder meinst du das jetzt, wie meinst du das jetzt mit wiederentdeckt?
Also theologisch.
Theologisch.
Theologisch, ne? Also zu forschen, was sind eigentlich unsere Quellen? Natürlich war irgendwie das Bewusstsein in Irland, in Schottland, in Wales, ja, wir sind irgendwie anders. Wir haben andere Wurzeln und diese Naturverbundenheit, dieses ganzheitliche Denken ist nicht, wenn ich das richtig sehe, konnte nicht abgeschafft werden, war also noch da. Aber man hat dann angefangen, nochmal zu versuchen, rauszukriegen, wie war das denn eigentlich damals am Anfang? Mhm. Ne? Und das ist bis heute ein Riesenforschungsprojekt. Mhm. Was davon lässt sich historisch nachweisen, was ist auch Legendenbildung und so weiter. Das ist aber jetzt für mich gar nicht so interessant. Ich finde, es ist unglaublich inspirierend und selbst wenn es historisch manches anders war, lohnt es sich, diesen Gedankenspuren nachzugehen und es für heute auszuprobieren.
Mhm. Gerold, du hast jetzt, finde ich, sehr, sehr plastisch rausgestellt, welche Schätze wir von der damaligen keltischen Spiritualität neue sozusagen wieder heben können. Mhm. Und gleichzeitig hast du davon gesprochen, von dieser Naturverbundenheit, die sicherlich auch so ein gewisser Ursprung des Ganzen auch mit ist. Der Heilige Geist, der also auch in der Natur wirkt und dergleichen mehr. Jetzt möchte ich dich mal mit einer ganz anderen Frage herausfordern und wieder so ein bisschen in die Gegenwart und an diesen Ort hier, an dem wir sind, in Berlin zurückkommen. Du bist und arbeitest und trägst Verantwortung hier in Berlin, in einer Großstadt. Ich sag mal, man kann in dieser Stadt manchmal kilometerweit fahren. Man sieht vielleicht mal einen grünen Straßenbaum, aber bis man wirklich, sag ich jetzt mal, in ein größeres grünes Feld kommt, dann, das kann durchaus etwas dauern. Es gibt Berliner, die fühlen sich, sag ich mal, mitten zwischen Plattenbau oder wie auch immer an ihrer Hauptverkehrsader durchaus wohl. Wenn ich jetzt sage, damals wurde eine Theologie so geprägt durch die Nähe zur uns Verbundenheit mit der Natur. Und gleichzeitig war es etwas ganz genuin Christliches, was dort entstanden ist. Müsste man dann jetzt nicht sagen, bräuchte es dann eine ganz eigene Theologie? Ich weiß, da haben sich auch schon viele Leute Gedanken drüber gemacht, aber ich möchte dich da mal fragen. Braucht es auch deshalb eine spezielle eigene Theologie für die Großstadt?
Ja und nein. Ich glaube, dass in der Großstadt sich viele Dinge auf eine Art und Weise verdichten, die auf dem Land, je nachdem wie eng oder dicht besiedelt auf dem Land, das ist ja auch sehr unterschiedlich, eher auseinanderfallen. Aber die Grundfragen sind die gleichen. Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten, hier bei uns, wir haben so einen ganz kleinen Park hier in der Berliner Stadtmission. Ich gucke hier gerade zum Fenster aus mit ein paar Bäumen. Und seit voriger Woche singt hier ganz täglich, vielleicht auch nachts, dann bin ich aber nicht im Büro, eine Nachtigall. Wirklich hier direkt am Hauptbahnhof. Und es kann einem durchaus passieren, dass einem abends auf dem Bahnhofsvorplatz ein Fuchs begegnet. Stadtnatur, weil hier in der Stadt keine Pestizide verstreut werden und so weiter, zieht immer mehr Natur in die Stadt rein. Die Artenvielfalt ist zum Teil hier in der Stadt größer, obwohl es nur kleine Grünstreifen gibt, aber natürlich auch riesige Parks in Berlin, die nicht kaputt gepflegt sind. Deswegen glaube ich, dass diese, du hast ja angefangen mit der Naturverbundenheit, dass dieses Entdecken der ursprünglichen Lebenskräfte, die nicht technisch gestaltet, die nicht in Plastik gepackt sind, die sich ereignen. Und wo man es hört oder nicht hört, hörst du die Nachtigall oder hörst du sie nicht? In der Stadt genauso entdeckt wird wie oder wieder zu entdecken ist wie auf dem Land. Und das würde ich als Gleichnis nehmen für vieles andere. Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mit unserer Schöpfung um? Dafür brauchen wir eine solche Theologie, wie wir sie eben beschrieben haben, um nicht aus einer Panik heraus zu agieren, sondern zu sagen, ist das nicht toll? Lass uns das schützen. Lass uns dem Raum schaffen. Und das gehört zu, jetzt bei der Stadtmission zu einem unserer Strategieziele für die nächsten 5 Jahre. Nachhaltigkeit, die verschiedenen Themen, aber wirklich auch zu schauen, was ist uns irgendwie möglich, um Gottes wunderbare Schöpfung selbst mitten in einer fast 4 Millionen Stadt zu schützen.
Das wäre das eine. Die Natur. Etwas anderes ist ja der Trend, dass wir in einer Stadt leben, in der es mehr Single-Haushalte gibt, als dass es Haushalte gibt, wo mehrere Menschen zusammenleben. Also Einsamkeit, ein großes Thema, nicht nur in Berlin. Großbritannien hat ja längst einen Minister für oder gegen, wie man sagen will, Einsamkeit. Mhm. Also da hat man diese Problematik schon erkannt. In deinem Buch arbeitest du ganz stark heraus, zum einen den Teamgedanken, den Christen damals gegangen sind, aber gleichzeitig auch, und das finde ich auch wieder ein ganz, etwas ganz Spannendes, du hast den Seelenfreund entdeckt. Ja. Kannst du mal erklären, was das ist?
Ja, also ich habe den nicht entdeckt, sondern ich habe ihn kennengelernt durch die Recherchen. Und das ist wirklich was ganz Wunderbares. Das ist nicht der Beichtvater oder Beichtmutter oder sowas, sondern ein erfahrener Christ, eine erfahrene Christin mit seelsorgerlicher Gabe, würde ich mal sagen. In meinem Buch ist das ja ein Handwerker, der für den jungen Mönch, der so die Hauptperson ist, der Seelenfreund ist. Man kann es am ehesten vergleichen mit dem, was man heute geistliche Begleitung nennt. Also nicht jemand, der einem sagt, so das ist falsch und das ist richtig, sondern der immer wieder neu hilft, zu sich selbst und zu Gott zu finden und das zu klären und dann auch für einen zu beten. Und das ist eigentlich ganz unaufgeregt und alltäglich, hat aber, also kann jedenfalls großartige Wirkung haben. Ich hätte das jetzt primär erstmal nicht in Verbindung gebracht mit Einsamkeit, aber im Hinblick darauf ist es natürlich auch ein wichtiger Faktor, sondern eher mit Klärung von Lebenswegen. Also ein bisschen Mentor, ein bisschen Berater, aber vor allen Dingen jemand, der Verbindungen immer wieder neu wach küsst, wage ich jetzt mal zu sagen.
Mit diesem wunderbaren Schlusswort möchte ich schließen. Das können wir einfach nicht mehr toppen mit den wach geküssten Verbindungen. Gerold Vollender, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Und ich darf Sie, wenn Sie neugierig geworden sind und vielleicht sagen wollen, ach, ich möchte da gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren, über keltische Spiritualität, dann möchte ich Ihnen das Buch von Gerold Vollender ans Herz legen. Es heißt, als die Mönche die Heimat verließen. Autor, klar, Gerold Vollender. Sie können es bestellen bei uns im ERF-Shop. Und das Spannende an diesem Buch ist eben, es ist als Roman geschrieben und zwischendurch immer wieder eingestreut. Ich weiß nicht, ob du es mich da nochmal verbessern willst. Ich würde es nennen, praktische Anwendungen sozusagen übertragen in die heutige Zeit. Was können wir sozusagen gewinnen von dieser Spiritualität, die, wie du es erklärt hast, ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit wiederentdeckt wurde. Ganz lieben herzlichen Dank, Gerold.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Ja, und damit sind wir am Ende unseres ERF, das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.